Servus zusammen zu einer neuen Folge von Rogatz Kompakt. Heute nach dem Heimspiel des FC Augsburg gegen den Hamburger SV, das am Samstag in der WWK Arena stattfand. Und nachdem der FCA einen kleinen Sprung vor den HSV in der Tabelle machen konnte und die WWK Arena mal wieder grün leuchtete. Zum Sportlichen mag ich aber erst gleich kommen und ein anderes Thema vorziehen. Das sind die ersten 12 Minuten der Partie, in denen am Samstag ein Fanprotest stattgefunden hat. Aus welchem Grund? Es beschäftigen sich die Innenminister der Länder damit, den Stadionbesuch strenger zu reglementieren. Da sind personalisierte Tickets in der Diskussion. Da ist ein vermehrtes Polizeiaufkommen in der Diskussion und da ist in der Diskussion dann auch, dass die Stadionverbotspraxis vereinfacht wird, Stadionverbote einfacher ausgesprochen werden können. Solche Dinge, insgesamt geht es auch darum, mit KI-Gesichtserkennung im Stadion zu arbeiten und schneller Personen identifizieren zu können, die da auffällig sind. Ja, das ist dann doch, glaube ich, etwas, wo zumindest ein kritischer Blick einmal angebracht ist. Und deswegen am Samstag die Proteste gegen diese andiskutierten Maßnahmen. Es gibt im Moment eine Online-Petition, die man unterzeichnen kann, mit dem Titel "Der Fußball ist sicher". Die hat die Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V. Auch gezeichnet oder wird die zeichnen. Ich habe es jetzt nicht kontrolliert, ob man die als Organisation jetzt schon gezeichnet hat, aber da gab es eine Abstimmung, die unter den Mitgliedern stattgefunden hat. Mitglieder haben sich dafür ausgesprochen zu zeichnen und entsprechend wird man das entsprechende zeichnen und sich auch als organisierter Fanverbund in Augsburg dagegen aussprechen, dass es zu weiteren Verschärfungen kommt. Was aus einer Fansicht oder aus Sicht eines Fanverbunds, glaube ich, vollkommen normal ist. Was aber auch angebracht ist, aufgrund dessen, wenn man sich das Ganze mal mit einer etwas objektivierten Sicht anguckt, dann sieht es nämlich so aus, dass der Stadionbesuch an sich grundsätzlich nicht gefährlich ist. Da kann man über das leidige Thema Pyrotechnik immer mal wieder diskutieren. Da kann man drüber diskutieren, was denn unter Alkoholeinfluss teilweise so passiert. Ja, beim Thema Pyrotechnik ist ja, wurden vor längerer Zeit, mittlerweile muss man sagen, Kompromissangebote gemacht und dann wieder vom Tisch genommen, beziehungsweise die Diskussion auch ganz grundsätzlich beendet. An den Alkohol will auch keiner, ist eine große Einnahmequelle. Sponsoren sind sehr am Alkohol und deswegen gibt es dazu keine Diskussion und es gibt die Diskussion zu anderen Maßnahmen, die dann da so jetzt im Raum stehen. Und wenn wir das Thema Pyrotechnik hier einmal rausnehmen und damit den Böllerwurf des Hoffenheimer Fans, dann kann man relativ klar erkennen in den letzten Jahren, wer denn für die gefährlichste Situation im Augsburger Stadion gesorgt hat über die Jahre hinweg. Und es war die Polizei selbst. Wir erinnern uns an den Schusswaffeneinsatz, der durch einen Polizisten erfolgt ist und wo entsprechend sich ein Schuss gelöst hat, der einen Menschen hätte verletzen oder töten können. Vollkommen unverantwortlich, ob es denn Schusswaffen im Fußballstadion braucht. Das sei mal ganz grundsätzlich dahingestellt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist etwas, was grundsätzlich nicht förderlich ist und wo es andere Möglichkeiten gibt in der heutigen Zeit. Für Sicherheit auch im Stadion zu sorgen. Ich mag dieses Sicherheitsthema auch gar nicht auf die leichte Schulter nehmen. Will nur sagen, die Polizei ist, wenn man sich das dann mal auch in diesem Gesamtzusammenhang anguckt, manchmal nicht unbeteiligt daran, dass Situationen eskalieren. und dass Gefahr überhaupt erst entsteht. Und das ist aber auch eine Diskussion, die dann so nicht geführt wird unter den Innenministern. Und entsprechend kann ich diese Proteste vollkommen nachvollziehen, möchte denen hier auch entsprechend Raum geben, weil wenn diese friedlichen Proteste, die da am Samstag stattgefunden haben, den Raum nicht bekommen, dann wird grundsätzlich auf Seiten der Fans mit Recht die Frage aufgeworfen, was man denn tun muss, damit auch der Protest seinen Raum in der Berichterstattung findet. Und dann wird halt zu anderen Maßnahmen gegriffen, indem man mehr abfackelt, indem man vielleicht auch ja gefährliche Dinge tut, beziehungsweise spielverzögernde Dinge wie Bälle aufs Spielfeld wirft etc. Also da haben am Samstag Proteste gegen die weitere Verschärfung der Fan oder die das weitere Zurückschneiden von Fanrechten stattgefunden. Legitime Proteste, die Augsburger Kurve steht sehr breit hinter diesen Protesten, was sich zeigt durch die Unterzeichnung der Petition durch die Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V., Und ich werde diese Diskussion auch weiterhin hier mit im Blick behalten. Das in aller Kürze dazu. Ich glaube, das ist auch mal ganz grundsätzlich, wenn man sich die Rolle des Fußballs in unserer Gesellschaft anguckt, es wert, das vor den sportlichen Teil hier einmal zu ziehen. So. Und damit die Überleitung, weil an sich will ich ganz gerne heute über den sportlichen Teil sprechen, nachdem ich das erste Mal seit Wochen wieder über einen Sieg des FC Augsburg sprechen kann. Und der kam dann, muss ich sagen, wenig überraschend für mich. Also natürlich hofft man das. Natürlich war das jetzt am Samstag auch enger, als es vielleicht am Anfang in der Partie ausgesehen hat. Aber der HSV als Aufsteiger bringt nicht die Qualität mit, die im Augsburger Kader sich da wiederfindet. An sich wird in Augsburg hat man es auch geschafft, über die letzten Wochen sich ja zu stabilisieren. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und hatte jetzt sowohl Pech als auch Glück im Spielverlauf dann jetzt am Samstag. Ja, aber ganz objektiv war der FCA Favorit, jetzt auch ohne nur auf die Tabelle zu gucken, was diese Partie angeht, zu Hause gegen den Aufsteiger HSV, der wirklich also sich dieses Jahr sehr anstrengen und strecken muss, um in der Liga zu bleiben. Und es war nach 4 Niederlagen in Serie auch wichtig, für den FCA mal wieder ein Ergebnis einzufahren. So, das hat man jetzt gemacht. Und entsprechend kann man wieder so ein bisschen durchatmen, darf das jetzt aber auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil das war wirklich eine absolute Pflichtaufgabe am Samstag, die man auch nicht zur vollsten Befriedigung erfüllen konnte. So, dazu kommen wir gleich. Weil, ja, ich meine, jetzt gucken wir auf die unterschiedlichen Themen, die wir da haben. Also einerseits hat man da offensiv vieles richtig gemacht. Also man hat sich wirklich Chancen erarbeitet, die 1,6 irgendwas Expected Goals, die man sich da erarbeitet hat an Chancen, die sind auch noch viel zu niedrig eingeschätzt, weil da die Abseitssituation und das Tor von nicht gegebene Tor von Fabian Rieder entsprechend nicht eingeflossen sind, weil eben abseits so, also das verzerrt das ein bisschen die Statistik. Da hätte man gerade in den ersten 30 Minuten der Partie viel mehr draus machen müssen, viel mehr. Also da Anton Kade hat direkt am Anfang eine sehr gute Chance, Mert Kümü hat eine sehr gute Chance, Mert hat quasi eine 100%ige, weiß die nicht zu nutzen und entsprechend steht es nach 30 Minuten weiterhin 0-0, weil der FCA zwar schön spielt, sich Chancen erarbeitet, er hat sich Chancen erarbeitet, wir nehmen das wirklich positiv mit, er hat sich dagegen ein schlechteres Team der Liga Chancen erarbeitet, aber immerhin hat er sich Chancen erarbeitet und hat sie aber nicht zu nutzen gewusst. So, und das merkt man dann in der Phase, es gibt andere Spiele. Da führst du hier, wenn es gut läuft, nach 30 Minuten 3-0 des Dings durch, ne? Also da passiert da nichts mehr. Und so kommt der HSV dann wieder in die Partie und hat wirklich auch vor der Halbzeit und nach der Halbzeit, also so zwischen der 30. und ja, vielleicht 50, 55. Minute. Eigentlich der HSV so ein bisschen sich da in diese Partie rein gearbeitet und hat es selber geschafft, dann sich Chancen zu erarbeiten. Und da hat es dann gerade gegen Ende der Halbzeit, hat man sich so kurz gefragt, sind die Jungs schon mit dem Kopf in der Kabine? Was ist da los? Da ist mal gerade so ein bisschen Druckabfall da gewesen und da hättest du dir auch gut eins fangen können. Und das hätte dann an sich auch, das muss man dann auch dazu sagen, zu dieser Halbzeit sehr gut gepasst, weil du machst selber das Tor nicht, dann kassierst du eins und dann darfst du dich am Ende nicht beschweren. Und ja, das so, da hatte man da so ein bisschen Glück im Spielablauf, dass ja, dass man sich, dass das nicht bestraft wurde. So, vorher hatte man natürlich Pech. Wenn wir über diese erste Halbzeit sprechen, dann muss man einmal über dieses Abseitstor von Fabian Rieder sprechen. Da ist auf dem Feld Abseits gegeben worden. Wenn man sich die TV-Bilder anguckt und jetzt kann man sich das natürlich wieder schneiden und selber Linien ziehen. Also das, was Fakt ist, der VAR hat sich's angeguckt und der VAR hat keine kalibrierte Linie gehabt. So. Warum er die nicht hatte, das ist wahrscheinlich jetzt aus der Entfernung gar nicht so. Also da werden Gründe benannt werden, aber was dann stimmt, so meine Güte. Aber für ein System, was Hunderttausende von Euros pro Jahr kostet und wo uns immer erzählt wird, ja, gerade der VAR, also bei Abseits, da ist es eine eindeutige Entscheidung, was auch nicht stimmt, weil der Moment der Ballabgabe dann schon immer noch ein subjektives Element ist. Also man muss genau an diesem Moment dann auf den Knopf drücken und dann die Linie ziehen. Also diese Subjektivität, die kommt da einfach nicht raus. Aber jetzt funktioniert da diese Linie nicht. So, und dann wird dieses Tor nicht gegeben, was aus meiner Sicht aussah wie ein reguläres Tor. Also der FCA schon wieder super viel Pech da an der Stelle. So, und ich möchte gar nicht wissen, wie sie das in Köln im Keller gemacht haben ohne die Linie und wie auch immer. Also welcher Teil von Fabian Rieder da im Abseits war. I don't know. Es war auf jeden Fall eng. Früher hätte man gesagt, im Zweifel für den Stürmer, ja, das war es nicht, weil es wird ja erstmal die Fahne gehoben und dann wird quasi geguckt, ob es abseits war, also es weiterlaufen lassen und der VAR hätte es aufheben müssen, in dem Fall jetzt zum Nachteil der Augsburger. Es ist, keine Ahnung, müßig. Ich mag mich über den VAR auch gar nicht mehr aufregen, also weiterhin, das macht's kaputt. Das ist doch Quatsch. So, was soll das? Und da könnt ihr im Rosenauer ZDB-Blog weiterhin viel dazu lesen. Das habe ich in der Vergangenheit alles geschrieben. Also meine Kritik am VAR und gerade auch an diesem Argument, ja, beim Abseits, da wäre doch alles toll, ist es eben nicht. Hat man jetzt am Samstag wieder gesehen. Sind andere Trainer da ja sehr direkt, indem sie sagen, sie wollen den VAR nicht. Von Augsburger Seite hört man das so deutlich nicht weiterhin. Ja, ich weiß nicht, wo es da in der Meinungsbildung hängt, aber ich fände es schön, wenn sich da eine breitere Front gegen den VAR weiterhin auftun würde. Ist aber auch naiv zu glauben, dass dieses System, wo jetzt ja auch wieder viele hunderttausende Euros fließen, dass das einfach wieder aufgehoben wird. So. Dann mal in die zweite Hälfte vielleicht von dieser Partie. Da zwei Punkte. Ja, man hat dann am Anfang erstmal, das ist es so ein bisschen vor sich hingeplätschert und wie gesagt, erstmal der HSV und dann war es eigentlich in der zweiten Hälfte, das muss man auch sagen. Also in der ersten Hälfte war es eigentlich eine gute Partie, weil der FCA auch Chancen hat. In der zweiten Hälfte war es dann eher eine langweilige Partie. Über weite Strecken, Teams haben sich neutralisiert, relativ wenig passiert, bis dann ja auch quasi das Tor des Tages gefallen ist. Tor des Tages, ein Traumpass von Dimitrios Giannoulis auf Anton Kade, beziehungsweise eine ja, Traumflanke an sich, kann man sagen. Kade verwandelt den dann. Anton Kade mit Sicherheit bis jetzt eine der positiven Überraschungen in dieser Saison. Top-Neuzugang, Marius Wolf verdrängt auf der rechten Seite. Ja, junger U21-Nationalspieler. Also super Verpflichtung. Wundert aber auch an der Stelle nicht, dass Giannoulis den Pass gespielt hat. Gestern drei Key Passes gespielt. Ja, fast ein XA, also ein erwarteter Assist auf seiner Seite. Also einen relativ hohen Wert da an der Stelle. Und der hat dann den Assist auch gemacht. Also der war gerade offensiv gestern auch sehr gut im Spiel, sich sehr gut eingebracht und ja, da deutlich aufsteigende Form auch gezeigt. Also freut mich für Dimi Giannoulis da an der Stelle. Und dann hätte man gedacht an der Stelle, ja, das Deckel drauf, na, also in dieser Partie, wo sich beide Teams dann schwer getan haben in der zweiten Halbzeit, das war so ein typisches Spiel, wo das erste Tor das Ding dann ist, ne? Also da, wo dann nicht mehr so viel passiert. Und dann ist es die zweite Partie nacheinander, in der Kevin Schlotterbeck sagt, nicht so schnell, auf Höhe der Mittellinie oder also im Niemandsland des Fußballfeldes, ein gelbe Kartenfoul vorbelastet mit Gelb macht, wo man sich denkt, Junge, was machst du denn da? Also wie doof kann man denn da reingehen, wenn man schon gelb hat? Gelb-rot sieht, sich glaube ich dann auch eigentlich über sich selber ärgert. Also dann im Nachgang die Reaktion. Also, dass er dafür gelb kriegt, ja, das muss er wissen. Sich dann über sich selber ärgert. Und der FCA dann den Rest der Partie nochmal irgendwie 10 Minuten plus Nachspielzeit, also ungefähr eine Viertelstunde, zu zehnt überstehen muss, das in tiefer Blockverteidigung tut. Ja, der HSV schon weiß auch Druck aufzubauen, aber halt nicht mehr zum Tor kommt und der FCA dann entsprechend das Spiel 1-0 für sich entscheidet. So, und ja, das ist jetzt vielleicht auch ein besseres, also für die Moral und fürs Selbstbewusstsein und für all die wichtigen mentalen Dinge auch ein besseres Ergebnis, als wenn man da direkt in den ersten 30 Minuten 3-0 in Führung gegangen wäre, weil man natürlich auch wieder jetzt mit diesen Rückständen oder mit diesen Rückschlägen im Partieverlauf umgegangen ist. Also man hat sich von diesem Rieder-Ding in der ersten Halbzeit dann nicht ja allzu sehr irritieren lassen, hat da trotzdem das Geduldsspiel in der zweiten Halbzeit aufgenommen, hat dann die eine Situation gefunden und auch das Tor gemacht. So, das hat den Unterschied dann auch gemacht. Also Giannoulis auf Kade in der Qualität, das war dann, ja, so, das hat dann was verändert. Und wenn du halt auch einen Saad für einen Club Maurice von der Bank bringen kannst, dann ist es schon ein Pfund, ne? Also das ist schon in der Club Maurice Form von jetzt ein Upgrade. Wenn du es dir erlauben kannst, Kümmel runterzunehmen und ins Ende zu bringen, ja, dann so ist doch, also da hast du ja wirklich noch Möglichkeiten, was zu tun im Verlauf. Auch als dann Schlotterbeck runter war, dann bringst du halt Cedric Cesiger von der Bank und hast ja da erstmal dann keine großen Sorgen, ne? So, also prinzipiell erstmal an der Person und am Spieler. So. Ja. Zusammenfassend, was kann man sagen? Also, ich meine, Sandro Wagner scheint die Elf stabilisiert zu haben. Er ist ja nur mit einem Wechsel in der Startelf in die Partie gegangen, hat Kümmel für Rex Bitschei gebracht und entsprechend so ein bisschen mehr Offensivhang wieder. Und das hat sich auch ausgezahlt gegen den HSV. Es war die vollkommen richtige Herangehensweise. Rex Bitschei ist dann später als Stabilisator noch reingekommen. Und das war auch gut. Also er scheint da notgedrungen jetzt auch in der Dreierkette hat er jetzt erstmal nicht gewechselt, muss jetzt wechseln, weil Schlotterbeck ausfällt und er dann wahrscheinlich Cesiger reinkommt. Die Auswahl ist ja gar nicht mehr so groß, weil Jeffrey Jauvelio entsprechend jetzt erstmal auch wieder verletzt ausfällt. Aber also das war grundsätzlich stabil. Wenn man jetzt auf den Hamburger XG-Wert guckt, dann stehen da auch über 1,6 XG. Also man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn der HSV auch ein Tor geschossen hätte. Man hat es das erste Mal diese Saison zu Null gespielt. Mit Glück. Das heißt, hinten war es weniger stabil, als dann die Zahlen sagen. Da muss man schon weiterhin was tun. Nach vorne waren es weniger Tore, als man sich Chancen erarbeitet hat. Da muss man weiter an der Treffsicherheit arbeiten. Die Partie mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Und für den FCA wird es jetzt essentiell sein, um dann nicht die ganze Zeit diese Schlitterpartie mal zu haben, auch mal eine positive Serie zu haben. Da geht es jetzt dann quasi am nächsten Samstag in Hoffenheim drum, direkt ja dieses diese auf diesen einen Sieg nochmal weitere Punkte draufzupacken, um jetzt auch wirklich mal Ruhe reinzubringen und nicht immer nur da an der Kante nach unten irgendwie rumzulavieren. Hoffenheim ist dann auch mehr ein Gegner auf Augenhöhe oder sogar drüber. Und das ist mal eine Partie, wo man mal was ja wirklich also positiv reißen kann, was dem FCA in der letzten Zeit wirklich nicht gelungen ist. Ist so von dem her, schauen wir mal, was das wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und damit entlasse ich euch jetzt in die Woche. Es ist ja immer eine bessere Woche, wenn man einen Dreier im Rücken hat. Servus und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen.